Ich möchte nochmal einladen zu Beginn für Donnerstagabend zum Bibelgespräch mit Christian und Daniel. Gestern waren wir zusammen und haben viele interessante Dinge gehört. Und ich denke, dass diese Reihe, die wir da haben über vier Einheiten, die ja den Schwerpunkt hat, wie wir auch als Christen mit Koran, Islam umgehen können, sicher sehr interessant ist, so auch aus der Hand etwas zu hören. Also nochmal die Einladung für Donnerstag um 19.30 Uhr. Wir hatten uns als Mitarbeiter Anfang des Jahres ein Jahresthema gegeben, miteinander überlegt. Das ist bisher noch nicht so richtig vorgekommen, weil in der Zwischenzeit doch manches andere gelaufen ist. In Gottes Liebe zusammenwachsen und einladend von Jesus erzählen. Das ist das, was uns so auf dem Herzen war, wie wir zusammengetragen haben und überlegt haben. Und das sind so zwei Elemente. Zum einen, dass wir merken, wir brauchen eine neue Bewegung auch zueinander, in Gottes Liebe, in Gottes Gegenwart. Und wir wollen von dem, was uns bewegt, einladend erzählen. Menschen ermutigen, Jesus kennenzulernen. Und das in der Art und Weise, dass es ihnen einfach gut tut. Und ich möchte heute Morgen so einen ersten Schritt vielleicht weitergehen und zu überlegen, wer sind wir eigentlich, die wir in Gottes Liebe zusammenwachsen wollen. Deswegen habe ich das Thema überschrieben mit Gemeinde. Wer sind wir in Christus? Dass wir uns darüber neu bewusst werden und uns damit beschäftigen. Und im 1. Korintherbrief 1, die Verse 1 bis 9, die wollen wir uns etwas genauer ansehen. Der 1. Korintherbrief ist im Moment die Lesung in der ökumenischen Bibellese. Und mancher hat das, wie so ich und habe es von manchen auch gehört, fast wie so eine Art Kommentar zu dem gelesen und gehört, die seit Januar, was wir so miteinander auch in der Gemeinde erlebt haben, also in den Bibelarbeiten, Andachtsbüchern, was immer wir da so haben, da wurde dieses Thema bewegt und die Gemeinde in Korinth, das war ja nicht so ganz einfach und dem wollen wir uns heute versuchen, etwas zuzuwenden. Und ich möchte es zunächst uns diesen Text lesen, ihr findet ihn auch wie immer im Sonntagsbrief nach der Übersetzung der Basisbibel. Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und der Bruder Sosthenes. An die Gemeinde Gottes in Korinth, also an euch, die ihr durch die Verbundenheit mit Christus Jesus heilig geworden seid. Zu Heiligen berufen, wie alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und zwar überall auf der Welt, hier wie anderswo. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Durch ihn hat Gott euch zu allem reich gemacht, reich an der Fähigkeit zu reden und reich an Erkenntnis. In gleicher Weise hat Gott der Botschaft von Christus bei euch einen festen Grund bereitet. Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. So vorbereitet erwartet ihr das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss fest auf diesem Grund zu stehen. So kann an dem Tag, wenn unser Herr Jesus Christus kommt, keine Anklage gegen euch erhoben werden. Gott ist treu. Er selbst hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Soweit der Bibeltext. In den meisten Übersetzungen sind die ersten drei Verse überschrieben mit Eingangsgruß oder irgend sowas in der Richtung. Das ist immer am Anfang von einem Paulusbrief. Das, was wir heute aufs Paket draußen draufkleben, hat man also draußen das Schriftstück, was versandt wird, draufgeschrieben. Und Paulus hat das immer ein bisschen ausgedehnt. Bevor wir uns das anschauen, will ich uns wieder deutlich machen, dass wir eine Brille aufhaben. Ihr kennt die mittlerweile schon, diese Brille. Immer dann, wenn wir erstmal darüber nachdenken, wie wir etwas wahrnehmen, wie wir einem Text uns nähern, dann kommt diese Brille. Also wir sind noch nicht ganz beim Text, sondern wir überlegen im Moment, wie gehen wir damit um. Dieses Wie gibt es in der Theologie sogar als eigene Einheit, das nennt man Hermeneutik. Das ist die Lehre vom Verstehen. Also wir haben ja das den Punkt, wir sind, du und ich, sind hier heute, wie wir hier zusammengekommen sind und wir haben da einen Bibeltext. Und jetzt fragen wir uns, wie lesen wir den eigentlich? Wie kommt der an? Was bringen wir mit? Welche Brille haben wir auf? Wer sind wir, wenn wir diesen Text lesen? All diese Fragen, wie können wir überhaupt so einen alten Text verstehen? All diese Fragen werden darüber denkt man nach, wenn es um Hermeneutik geht, die Lehre vom Verstehen. Und das wollen wir mal versuchen, nur ganz ansatzweise heute Morgen jetzt in einem ersten Schritt. Wir haben es hier mit einem Brief zu tun, den der Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth geschrieben hat. Da kommt noch so ein Sosthenes vor, von dem wissen wir nichts, wer das war, sicher ein lieber Bruder, ein Mitarbeiter von Paulus. Der Name kommt nochmal in der Apostelgeschichte vor, aber mehr wissen wir von dem gar nicht. Paulus hat die Gemeinde in Korinth auf seiner zweiten Missionsreise gegründet, also so etwa 50 bis 52 nach Christus war er in Korinth, dort in Griechenland ist das. Und hat dort mitgelebt und hat die Gemeinde dort gegründet, ist dann weitergezogen und hat einen regen weiteren Austausch mit der Gemeinde gehabt, einen Briefkontakt, Briefe geschrieben hin und her. Und der erste Korintherbrief, den wir in der Bibel haben, sagt man, dass er so 54, 55 von Ephesus aus geschrieben wurde, also von der Westküste von der Türkei, Kleinasien, da liegt Ephesus und man hat dann so Briefe hin und her getragen. Es gibt noch mehr Briefe, wir wissen, dass es mindestens noch 1 bis 2 Korintherbriefe gibt, die nicht erhalten geblieben sind. Also er zitiert oder weist darauf hin, die haben wir nicht mehr. Also Paulus schreibt in einer bestimmten Situation einen Brief an eine Gemeinde in Korinth, vor, mal so ganz grob gesagt, 2000 Jahren. Und dann, was passiert dann? Dann gibt's irgendwie, passiert was. Der Brief wurde gesammelt, abgeschrieben, irgendwas anderes. Auf irgendwelchen Wegen, die wir heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, kommt dieser Brief bei uns heute Morgen hier an. Heute Morgen im Gottesdienst in der Baptistengemeinde München-Perlach am 9. Februar 2020 ist dieser Brief bei uns und wir beschäftigen uns damit. In der Zwischenzeit, diesen 2000 Jahren, ist ja viel passiert. Als erstes wurde dieser Brief irgendwann mit hineingenommen in die Bibel, also in den neutestamentlichen Teil der Bibel und dann in die gesamte Bibel. Das war so ein Prozess, der so über 400 Jahre ungefähr gedauert hat. Kann man heute so ein bisschen nachvollziehen. Wie es genau geht, wissen wir gar nicht. So war das. Luther lässt grüßen, irgendwann wurde das ins Deutsche übersetzt. Für die meisten von uns die Muttersprache, aber gut, dass es auch in andere Sprachen übersetzt wurde und wird, die Bibel. Und der heutige Prediger hat in einer einsamen Entscheidung gesagt, wir lesen heute Morgen aus der Übersetzung der Basisbibel. Man hätte auch viele andere Übersetzungen nehmen können. So ist dieser Text bei uns angekommen über 2000 Jahre. Und das könnte man jetzt noch viel, viel genauer sehen. Dafür gibt es die Theologie, die das erforscht, wie das alles passiert ist. Die entscheidende Frage, mit der wir uns aber beschäftigen, ist, warum in aller Welt beschäftigen wir uns heute Morgen mit einem Text, der 2000 Jahre alt ist? Und gerade mit einem Bibeltext. Man könnte doch auch einen Text nehmen von, was weiß ich, Cäsar oder ein Gedicht von Goethe oder irgendwas anderes oder die Tageszeitung aufschlagen und miteinander überlegen, was hat uns das zu sagen. Warum ausgerechnet nehmen wir einen Bibeltext? Jetzt kann man sagen, nun gut, das machen die Christen so. Die Bibel ist so das heilige Buch der Christen und die nehmen dann halt einen Bibeltext, wenn sie über irgendwas nachdenken wollen miteinander. Und dann kann man die Bibel sicherlich viel Gutes sagen, gar keine Frage, sie ist das best überlieferte antike Schriften, die es gibt. Es ist das meistgelesene Buch sicherlich, das meistgedruckte, verkaufte, übersetzte. Also die Bibel schlägt viele, viele Rekorde. Und es ist sozusagen das heilige Buch der Christen. So. Also könnte man sagen, so wie die, was weiß ich, Muslime vielleicht aus dem Koran zitieren oder andere ihre heiligen Schriften haben, so machen die Christen das halt, weil die das so gewohnt sind oder weil das das heilige Buch ist. Das ist alles gut und wichtig, aber es ist immer noch nicht der Punkt, warum wir heute Morgen in einen Bibeltext schauen miteinander. Und das nicht nur heute, sondern immer, wenn wir zusammenkommen in der Regel, dass wir meistens jedenfalls ein Bibelwort dabei haben und intensiv studieren. Sondern der Grund ist, schlicht und ergreifend, wir erwarten, dass Gott durch dieses Bibelwort heute zu uns redet. Das ist unsere Erwartung, mit der wir hier heute in die Bibel schauen. Wir machen das sicherlich auch, weil wir es gewohnt sind, weil es gut ist, Bibel zu lesen, aber wir erwarten das, dass Gott diesen alten Text für uns heute Morgen aufschließt und uns persönlich damit etwas zu sagen hat oder auch als Gemeinde. Wir machen das, weil wir das, viele jedenfalls von uns, das erfahren haben, dass das so ist. Obwohl diese Texte uralt sind, obwohl sie in eine ganz andere Situation geschrieben wurden, die wir heute zum Teil noch nicht mal richtig verstehen können, trotzdem passiert dieses Wunder, dass Gott durch seinen Heiligen Geist dieses Wort uns nahe bringt. dass wir auf einmal merken, hey, das hilft mir in meiner Situation heute, in der ich stecke. Obwohl das an die Korinther geschrieben ist, wo wir noch nicht mal genau wissen, wer das eigentlich, passt es heute für uns. Deswegen lesen wir Bibel und deswegen erwarten wir das auch, dass Gott redet. Wenn wir in den Evangelien davon lesen, wie Jesus einem Menschen begegnet, dann tun wir das nicht nur, um zu sehen, ah, das war ja interessant, wie er das damals gemacht hat und gesagt hat, dass wir was davon lernen können, sondern so wie Jesus damals dem Menschen begegnet ist, so begegnet er uns heute als der Auferstandene. Also darin, wie er mit diesem Menschen geredet hat, wie er ihn geheilt, wie er ihm begegnet ist, ihn ermutigt hat, ihm die Schuld vergeben hat, so erleben wir das heute auch. Deswegen lesen wir Bibel. Und noch eine Brille will ich uns versuchen, bewusst zu machen, die ich persönlich auch ganz wichtig finde, damit wir das mal so ein bisschen zu sortieren. Wenn wir jetzt einen Paulusbrief lesen oder irgendwelche anderen Sachen lesen würden, da gibt es einen Paulus, der war der Apostel, ein besonders berufener, wirklich ein ganz besonderer Mann, auch von Gott vorgesehen, und da gibt es die Gemeinde. Und die sind in einem gewissen Gegenüber. Also gerade Korinth ist das deutlich, da hat Paulus mächtig zu kämpfen gehabt mit den Korinthern, die waren überhaupt nicht pflegeleicht, im Gegenteil, die haben ihn sehr angefeindet und ihm da schlimmste Dinge unterstellt und ihn nicht ernst genommen und waren gegen ihn und es gab und alles, das können wir uns auch bei Zeiten noch anschauen. Paulus steht der Gemeinde in Korinth gegenüber, er sagt, ich bin der Apostel des Herrn und ich habe euch mal was zu sagen. So, und jetzt haben wir hier ein Setting in diesem Moment, gerade genau in diesem Moment, was man übertragen könnte. Ich habe meinen Namen jetzt eingetragen, wenn ein anderer Prediger oder Predigerin hier stehen würde, müsste der Name eingetragen werden. Wir haben auch so eine gewisse Gegenübersituation gerade. Ich sag euch was. Ich habe sogar ein Mikrofon, damit ich lauter bin als ihr. Wenn die mich nicht da hinten abdrehen können, kommt ihr gegen mich nicht an. Wenn ihr nicht einverstanden seid mit dem, was ich sage, dann könnt ihr rausgehen. Das könnt ihr vielleicht machen, vielleicht unter Protest. Oder er geht nur raus, aber dann wissen wir nicht genau, ob es aus Protest ist oder weil man vielleicht mal Kaffee wegbringen muss oder was auch immer. Also die Möglichkeit zu reagieren auf das, was ich sage, ist ziemlich begrenzt. Wir sind nicht in einem echten Dialog hier. Ich erzähle euch was und ihr seid so freundlich und geduldig und gewöhnt oder schmerzfrei, dass ihr das jetzt ertragt. Aber wir sind nicht im richtigen Gespräch. So könnte man das übertragen. Und wenn ich das jetzt noch pflegen würde und sagen würde, ich bin so der Berufene des Herrn, der euch jetzt was zu sagen hat, vom Herrn, hört, was ich euch zu sagen habe, dann würde dieses Setting noch verstärkt. Dann würde das ja noch mehr Autoritätsgefälle sein oder sowas. Aber so verstehe ich das nicht. Und deswegen sage ich das an dieser Stelle auch so deutlich. So verstehe ich das nicht, was wir jetzt hier gerade erleben. Auch wenn es äußerlich gesehen natürlich eine gewisse Einseitigkeit da ist und ich euch das sage, was ich sozusagen vorgehört habe, sondern es ist anders. Wir hören miteinander auf das, was Jesus durch diesen Fall Paulus oder durch andere Texte uns sagen möchte. Wir sind gemeinsam dabei zu hören. Es ist nicht so, dass ich so im Namen des Herrn jetzt hier wie so ein Paulus was zu sagen habe, sondern ich kann euch natürlich das sagen, was ich vorher gehört habe. Wir sind miteinander dabei zu hören. Wir gehören als Gemeinde auf das, was Jesus uns sagen möchte. Wir können darüber ins Gespräch kommen und können darüber weiter austauschen. Und das ist wichtig. Auch wenn eine Predigt eine gewisse Einseitigkeit hat, gar keine Frage, und das hat auch was für sich, aber es ist eine Einladung zu einem Gespräch. Es ist eine Einladung zu einem Miteinander. Und so wollen wir jetzt miteinander auf diesen Text hören. Miteinander darauf hören, was Jesus uns als Gemeinde zu sagen hat. Natürlich vorgefiltert durch das, was mir jetzt dabei aufgefallen ist. Das ist jetzt eine gewisse Einseitigkeit dabei. Wenn wir uns dieses Bibelwort anschauen und ein bisschen drumherum wissen, wie das war mit Paulus und den Korinthern, dann fällt auf, dass er sie nach wie vor als Gemeinde Gottes anspricht. Die haben also Sachen da gemacht und gelebt und sind mit ihm umgegangen, wo er auch etwas sagen können, naja, ob ihr noch so Gemeinde Gottes seid, so was ihr da so macht und tut, weiß ich nicht so genau. So hätte er auch einsteigen können. Nein, dieses Faktum, dass wir, und jetzt hören wir das miteinander, dass wir Gemeinde Gottes sind, liegt nicht an uns. Das liegt nicht daran, dass wir so brav sind oder so wenig menschlich oder so weit in der Heiligung vorangeschritten wären oder irgendwas, sondern es liegt daran, dass wir sind. Weil Jesus uns, wenn wir uns gleich noch anschauen, berufen hat, im Miteinander. Wir haben manches erlebt und erleben auch manches, was mitunter schwierig auszuhalten oder auch sehr menschlich ist, aber das ändert nichts daran, dass wir Gemeinde Gottes sind. Wir hier in München-Perlach an dieser Stelle, wir sind nicht die Einzige, hier gibt es noch jede Menge andere Gemeinden Gottes in diesem Stadtteil und in unserer Stadt noch viel mehr, aber wir sind es. Das ist etwas, was von Gott her kommt und von Gott her gesetzt ist. Und so dürfen wir das auch hören, als Leute, die mit Gott unterwegs sind, eine Gemeinde, die mit Gott unterwegs ist. Und nun sagt Paulus das noch ein bisschen genauer, was das bedeutet, wer jetzt Gemeinde Gottes ist. Er spricht hier die Leute an, die heilig geworden sind, sagt er zu den Korinthern. Eigentlich steht da, ich habe jetzt so versucht, eine wörtlichere Übersetzung, Geheiligte in Christus Jesus. Unsere Vorstellung, gerade vielleicht auch hier im etwas katholischeren Teil von Deutschland, über Heilige ist ja ein bisschen schräg. Also Heilige, das sind Leute, die irgendwas vorzuweisen haben. Soweit ich weiß, kann man ja bis heute heilig gesprochen werden vom Papst oder den entsprechenden Gremien. Aber da gibt es ein paar Bedingungen. Die müssen irgendwas Besonderes getan haben und auch ein Wunder vollbracht und so weiter. Also die müssen Leistungen gebracht haben, damit sie Heilige werden können. Und das ist so ein bisschen unser Verständnis. Heilige sind Leute, die irgendwas besonders gemacht haben, die besonders weit gekommen sind vielleicht in der Heiligung oder so. Heilige sind nach der Bibel Sachen oder Leute, die zu Gott gehören. Das ist erstmal so die Definition. Heilig ist das, was zu Gott gehört, vielleicht ausgesondert ist für Gott, was in Gottes Gegenwart ist, was in Verbindung ist mit Gott, zu Gott gehört. In Gottes Familie könnte man auch sagen, es gibt viele Möglichkeiten. Und das Geheiligt, was hier steht, was gut wörtlich versucht ist zu übersetzen, ist etwas Passivisches. Da macht sich nicht jemand heilig, sondern man wird geheiligt. Man wird zu einem Heiligen gemacht. Es ist Gottes Handeln an uns. Gott macht uns zu Heiligen und nicht wir selbst. Sondern wir sind es, weil Gott es uns so zuspricht. Du bist einer oder eine, die zu mir gehört. Wir sind zusammen unterwegs. Du bist geheiligt. Und so werden wir angesprochen als Geheiligte. Und worin dieses Geheiligt von Gott her besteht, wird dann im nächsten Teil nochmal etwas genauer sagt. Wir sind nämlich als Heilige berufen oder berufene Heilige. Heilige sind Leute, die einen Ruf gehört haben, die angerufen wurden von Gott. Die bei Jesus heißt es, er sagte, komm und folge mir nach. Und die darauf reagiert haben. Zu einem Heiligen wird man nicht automatisch. Also es ist immer schwierig, das so richtig ins Miteinander zu bringen. Also es ist ganz und gar Gottes Handeln an uns. Er hat uns gerufen und er macht uns zu Heiligen. Aber trotzdem ist es kein Automatismus. Trotzdem sind wir herausgefordert, darauf zu antworten, was Gott an uns tut. Uns zuzuwenden. Umkehr heißt ja, dass man umdreht. Also kehrt um. Heißt, wendet euch Gott wieder zu. Von euren Wegen ab, Gott zu. Das sind Leute, die diesen Ruf gehört haben, die umkehren und jetzt Jesus nachfolgen. Ihr seid berufene Heilige. Ihr seid Leute, die diesen Ruf wahrgenommen haben im Leben und darauf geantwortet haben. Und jetzt Jesus nachfolgen, mit allem, was im Leben dazugehört. Wir sind berufene Heilige, Leute, die seinen Ruf gehört haben. Und ein Leben in der Heiligung bedeutet nicht, dass man sich immer mehr anstrengt, zum besseren Christen zu werden, sondern das heißt, dass man das macht, Jesus nachfolgen, dem hinterherlaufen, der gerufen hat und im Blick auf ihn unterwegs zu sein. Er sagt das noch genauer, das sind Leute, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das sind diese berufenen Leute. An jedem Ort, zu jeder Zeit, im Alltag, im Gespräch sind mit Jesus. Das heißt nicht, dass wir ununterbrochen beten können, das geht rein technisch schon, ist das schwierig, aber die in der Ausrichtung ihr Leben gestalten, in der Nachfolge Jesu, mit ihm jederzeit im Gespräch sind, vielleicht im gedanklichen Zwiegespräch, mit Jesus das Leben ausrichten. Das sind Leute, die berufene Heilige sind, an jedem Ort den Namen des Herrn Jesus anrufen. So werden wir hier angesprochen, als Leute, die Geheiligte sind, die Berufene sind, die mit Jesus unterwegs sind. Und denen gilt dann dieser Zuspruch, den Paulus hier am Ende als Segenswunsch sagt, am Ende dieser kurzen Einleitung. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So begegnet uns Gott. So kommt er zu uns. Und deswegen können wir das, was Paulus hier der Gemeinde in Korinth im Namen Gottes zusagt, das können wir heute für uns hören. Jesus spricht uns das zu, so wie wir hier sind, heute Morgen. Nicht nur heute Morgen, jederzeit, aber heute besonders. Er spricht uns das heute Morgen zu, Gottes Gnade und seinen Frieden. Das ist die Haltung, in der wir in Gottes Gegenwart sein dürfen. So kommt er uns entgegen. Das ist die Einleitung, die Begrüßung, wie Paulus einer sehr schwierigen Gemeinde begegnet. Also das ist so der Hintergrund, den wir immer im Blick haben müssen. Wie Paulus Leuten begegnet, mit denen er ja ganz, ganz schwer zu kämpfen hatte. Aber im Namen Gottes kommt er ihnen so und sagt, so ist das erstmal, das halten wir erstmal fest. So ist Gemeinde, das ist Gemeinde. Ihr seid Geheiligte, ihr seid Berufene. Und diese Gnade betont er dann auch gleich noch am Anfang die nächsten Verse, wo er etwas dazu sagt, was Gemeinde Jesu ausmacht. Es ist Gnade, die euch geschenkt ist durch Jesus Christus. Also diese Gnade, in diesem Gnadenbereich Gottes zu leben, ist ein Geschenk. Ich habe mir überlegt, wie kann man das eigentlich veranschaulichen, dass Gnade ein Geschenk ist. Und da ist mir ein kleines Bild eingefallen. Vielleicht ist euch das auch schon mal, habt ihr das auch schon mal erlebt? Ihr habt Besuch. Die Leute sind zu Besuch gekommen, Freunde, vielleicht in München passiert einem das übrigens viel öfter als in Stralsund, dass Leute auf Durchreise mal zu Besuch kommen. Das ist uns in Stralsund nicht ganz so oft passiert wie hier. Also sie kommen vorbei und sie haben ein Blümchen mitgebracht als Begrüßung, das ist auch schön und wir haben einen wunderbaren Abend, wir erzählen und man fühlt sich wohl und dann ziehen sie weiter und man verabschiedet sich und es war richtig schön. Und danach räumen wir unser Wohnzimmer auf oder wo immer auch und dann merken wir, oh, die haben dann ein Geschenk liegen lassen. Das haben sie uns vorher nicht gegeben, weil sie vielleicht jetzt nicht so auffällig sein sollte oder sie nicht wollten, dass wir ihnen das wieder mitgeben oder so, je nachdem. Aber sie haben uns ein Geschenk dagelassen und wir packen es aus und es ist wunderbar, wir freuen uns darüber. Und vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel. Vielleicht haben wir so das Gefühl, das hätten wir gar nicht angenommen, wenn sie uns das gegeben hätten. Aber jetzt sind sie schon weg. Wir können nur hinterher telefonieren und sagen, vielen Dank, klasse, wir freuen uns. So ist das mit Gottes Gnade. Er gibt uns ein Geschenk und erst im Vollzug merken wir, was er uns da eigentlich geschenkt hat. Dass wir in seiner Gegenwart leben, das ist schon da und wir sind gerade dabei, es auszupacken und erst zu entdecken und merken, ach, so ist das. Ich dachte eigentlich, ich müsste hier irgendwie mich bemühen, mit Gott zu leben und mich anzustrengen, aber der ist schon längst da. Die Gnade Gottes ist schon längst da und ich kann sie einfach nur annehmen und mich daran freuen. Das ist geschenkte Gnade. Und dann sagt Paulus ein paar Sachen, was das jetzt für die Korinther damals bedeutet. Ich will das jetzt nicht alles anschauen, weil das zu lange dauern wird, sondern so zwei, drei Sachen mal rausgreifen. Er sagt ihnen zu, diese Gnade bewirkt, dass ihr reich geworden seid in Christus, nämlich reich an der Fähigkeit zu reden und reich an Erkenntnis. Der Paulus war ja kein dummer Mann, schon mal gar nicht. Und der wusste auch, mit wem er es zu tun hat. Und der hat auch so einen Hang manchmal zur Ironie, dass er mal so Sachen fallen lässt, wo er merkt, oh, da macht er so eine kleine Spitze, hier auch. Also er sagt ihnen, ihr seid reich an der Fähigkeit zu reden. So ganz positiv, das haben wir, das wussten die. Also die haben geredet wie sonst keine Gemeinde. Sie waren sogar richtig stolz darauf, dass sie nicht nur in menschlicher Sprache reden konnten, sondern auch das, was wir heute Sprachenrede nennen, dass sie das besonders gepflegt haben. Also da waren sie wirklich ganz reich. Aber Paulus sagt das nicht, redet nicht so viel, sondern er sagt erstmal, ja, dann freut euch dran, dass ihr diese besonderen Gaben habt und von Gott bekommen wollt. Und reich an Erkenntnis waren sie auch. Zum Teil sogar an ganz übernatürlichen Erkenntnissen, ganz besonderen Erkenntnissen. Aber auch das kann Paulus hier positiv sehen. Als ich das für uns gehört habe als Gemeinde, dachte ich, wir sind reich, zumindest in der letzten Zeit, reich an Streit gewesen. Da waren wir reich drin, und da sind wir reich drin, miteinander zu streiten. Das sind wir recht gut drin. Ich habe es schon mal gesagt, wir sind auch reich darin, E-Mails zu schreiben und sowas, da sind wir sehr reich drin. Aber der Reichtum des Gesprächs, der muss neu entdeckt werden. Der Reichtum, der Segen darin, dass es gut ist, miteinander zu reden. Und statt übereinander und das neu zu pflegen. Also diesen Reichtum können wir neu entdecken und da würde ich mich freuen. Ich will jedenfalls aktiv daran mitarbeiten, dass das wieder zu einem Reichtum wird, dass man miteinander im Gespräch ist, dass man nicht übereinander redet oder nur sich irgendwelche E-Mails schreibt oder sonst was, sondern dass man miteinander redet. Und ein Reichtum an Erkenntnis. Ich würde das als Plural sehen. Es gibt ein Reichtum an Erkenntnissen. Das Problem ist, wenn eine Erkenntnis absolut gesetzt wird. Wenn man sagt, diese eine Erkenntnis kann nur gelten und jeder, der die nicht hat, der muss falsch sein. Sondern, dass wir es lernen, über unsere Erkenntnisse im Gespräch zu sein. Und darüber rauszuhören, was jetzt von Gott her dran ist. Und zu merken, Mensch, du sagst das und ich sage das und es passt zwar nicht zueinander, aber lass uns miteinander überlegen, wie wir damit umgehen. Es gibt ein Reichtum an Erkenntnissen, auch in unserer Gemeinde, die sich gegenseitig befruchten können, wenn es eben nicht nur zu Streitgesprächen führt, zu Abgrenzung führt, sondern wenn wir merken, ja, miteinander können wir das neu entdecken, diesen Reichtum Gottes. Was er dir gezeigt hat, kann ich vielleicht an manchen Stellen nicht so ganz nachvollziehen, aber ich freue mich daran und ich sage dir, was er mir gezeigt hat und dann können wir miteinander uns austauschen und unterwegs sein. Das wünsche ich uns, eine Fähigkeit zu reden, ganz neu und den Reichtum der Erkenntnisse zu entdecken. Ich freue mich jedenfalls drüber und lade auch herzlich immer wieder ein zu Hauskreisen oder Bibelgesprächskreisen, vielleicht auch am Donnerstagabend jetzt, wo man einfach miteinander mal ins Gespräch kommen kann und sagen kann, Mensch, das ist spannend, das wusste ich so noch nicht, lass uns miteinander reden. Und ein zweites möchte ich uns aus diesen vielen Dingen nennen. Paulus sieht die Einseitigkeit, die die Korinther haben in manchen Dingen. Und er hat da auch einiges ihnen noch zu sagen. Aber trotzdem sagt er, euch fehlt keine der Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. Also die Jesus oder Gott in der Gnade schenkt. Also ihr habt das, was ihr braucht. Das möchte ich uns auch sagen. Und uns auch deutlich machen. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen umschauen heute Morgen, wir sind nicht wieder so ganz viel. Und manche kommen auch nicht mehr. Das gehört dazu. Und dadurch sind uns auch Gaben verloren gegangen. Gar keine Frage. Und manche sind nicht mehr da, die viele und auch gute und wertvolle Dienste getan haben. Und das ist, tut weh. Aber ich glaube, dass Gott trotzdem uns die Gaben gibt in der Gemeinde, die wir brauchen, die wir nötig haben. Und vielleicht müssen wir manches neu entdecken. Vielleicht müssen wir uns auch neu gegenseitig ermutigen, etwas wahrzunehmen. Zu sagen, Mensch, probier doch mal das aus oder probier doch mal das aus. Und lass uns doch mal miteinander schauen, ob das für dich dran ist. Auch da wünsche ich uns, dass wir das entdecken. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns die Gaben gegeben hat oder vielleicht noch dazukommen in der nächsten Zeit, die wir brauchen. Das ist für mich sowas wie eine geistliche Wahrheit. Aber wir wollen es miteinander entdecken. Wir wollen uns darauf einlassen, uns gegenseitig fördern. Also Gaben bedeutet, dass jemand etwas gut kann. Aber das heißt nicht automatisch, dass er es sofort gut kann, sondern manches muss man einüben und entdecken und sich gegenseitig fördern dabei und sich in den Stärken unterstützen und in Schwächen ausgleichen. Wenn das gelingt, dann kann Gemeinde gut unterwegs sein. Euch fehlt keine der Gaben, die Gott in seiner Gnade schenkt, weil wir Gemeinde Gottes sind. Weiß er auch, was wir nötig haben. Wir wollen es miteinander entdecken. Und Gott steht dazu. So schließt Paulus hier in diesem kurzen Abschnitt. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss fest auf diesem Grund zu stehen. Also dem, den er gibt in Christus. Und er begründet diese Zuversicht, dass Gott bis zum Schluss das gibt, mit diesem kurzen, kleinen Satz, den man sich so gut merken kann. Gott ist treu. Drei kurze Worte. Gott ist treu. Und das ist das, was wir hören müssen und zu uns sagen, uns zusagen dürfen. Gott ist treu. Das ist irgendwie so eine Eigenart von ihm. Also, der kann gar nicht anders, sagt uns die Bibel. Ihr kennt wahrscheinlich, vielleicht kennt der eine oder andere diesen Vers aus 2. Timotheus 2, Vers 13. Aber wenn wir treulos sind, bleibt er, nämlich Gott oder Christus, trotzdem treu. Denn er kann nicht an sich selbst Verrat begehen. Also Gott kann gar nicht anders, als sich zu uns zu stellen. Er ist so, weil er ein zugewandter Gott ist. Weil er nicht die Freude hat daran, dass Leute, was weiß ich, auf falsche Wege kommen und er sich abwenden kann. Sondern Gott ist ein zugewandter Gott, der mit seinem Volk, mit uns unterwegs ist. Er kann gar nicht anders, als zu uns stehen. Und darauf können wir bauen. Das können wir erstmal hören. Und Paulus ist hier, wie gesagt, sehr einseitig, aber es kommen auch noch andere Töne. Also das gehört noch dazu, wenn wir weiterlesen. Aber hier erstmal ist das heute wichtig zu sagen und festzuhalten. Ich will uns mal zitieren aus diesem Buch, was meine Frau und ich als Andachtsbuch lesen. Da hat wieder ein Rainer Gleist, Geist zu diesem Text geschrieben. Gottes Treue und seine Berufung sind stärker als alles, was in der Gemeinde schiefläuft. Das heißt nicht, dass es so weiterlaufen soll, aber die Treue Gottes ist die Garantie dafür, dass die Gemeinde nicht untergeht. Das gilt selbst dann, wenn die Korinther, wie auch wir heute, wieder einmal das Vertrauen in Gottes Güte verlieren und treulos sind. An Gott liegt es nicht, heißt das hier. Er steht dazu und er ist mit uns unterwegs. Und das dürfen Sie, wir so hören. Die sind stärker als alles, was in der Gemeinde schieflaufen kann. Und das begründet Paulus dann zum Schluss nochmal damit, dass er das sozusagen zusammenfasst. Er selbst hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das, was zählt und das, was gilt und worauf wir bauen können. Er selbst hat euch berufen, diesen Ruf, und darauf haben wir geantwortet und so sind wir miteinander unterwegs. Und damit möchte ich schließen mit dieser Ermutigung, die wir hören sollen und auch gerne weitersagen können. Gott ist treu. Er selbst hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Und in dieser Haltung, in diesem Bewusstsein, wollen wir miteinander weitergehen. Das Jahresthema ist jetzt nicht das Einzige, was wir vorhaben, aber dass wir das miteinander umsetzen. Dass wir in Gottes Liebe zusammenwachsen als Gemeinde Jesu und dass wir einladend von Jesus erzählen. Dass wir das, was Jesus in unserem Leben bewegt hat, auch an andere weitergeben können. Dass sie merken, es ist gut, dazuzugehören, dabei zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Also Gemeinde, das sind wir in Christus. Wir sind Gemeinde Jesu, wir sind Gemeinde Gottes. Und so wollen wir miteinander unterwegs sein. Und ich wünsche uns allen Gottes Segen dazu. Und wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern wollen, dann wollen wir das auch in diesem Bewusstsein tun, dass wir zusammen hier unterwegs sind und unserem Herrn begegnen. Ich möchte uns dazu einladen. Amen. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen zur Anbetung, uns ausrichten auf unseren Herrn.